2. Mose 33. Dort steht der Predigtext für den heutigen Sonntag. Ich will die Verse davor, vor dem Predigtext, jetzt hier lesen. 2. Mose 33 ab Vers 12. Überschrieben, Mose begehrt des Herrn Herrlichkeit zu schauen. Es ist vorher beschrieben gewesen, wie das Volk das goldene Kalb errichtet, darum herumtanzt und sagt, das ist unser Gott, der uns aus Ägypten geführt hat, wie Mose vom Berg herunterkommt und die Tafel zertrümmert und wie Gott mit Mose Umgang hat im Zelt, wie Gott mit Mose redet wie mit einem Freunde. Und Mose sprach zu dem Herrn, siehe, du sprichst zu mir, führe das Volk hinauf und lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst, wo du doch gesagt hast, ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade gefunden vor meinen Augen. Habe ich denn Gnade vor deinen Augen gefunden, so lass mich deinen Weg wissen, damit ich dich erkenne und Gnade vor deinen Augen finden und sieh doch, dass dies Volk dein Volk ist. Er sprach, mein Angesicht soll vorangehen, ich will dich zur Ruhe leiten. Mose aber sprach zu ihm, wenn nicht dein Angesicht vorangeht, so führe uns nicht von hier hinauf, denn woran soll erkannt werden, dass ich und dein Volk vor deinen Augen Gnade gefunden haben, wenn nicht daran, dass du mit uns gehst, so dass ich und dein Volk erhoben werden vor allen Völkern, die auf dem Erdboden sind? Der Herr sprach zu Mose, auch das, was du jetzt gesagt hast, will ich tun, denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Und Mose sprach, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sprach, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will vor dir kundtun den Namen des Herrn, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, das ist der Name Gottes, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter, siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen, aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Liebe Schwestern und Brüder, ich schaue oft an dem Mose hinauf und oft denke ich, das war ein Mann. Wenn ich nur mehr von der Festigkeit des Mose hätte, besonders in den traurigen Stunden, in den müden Stunden, in Stunden der Schwermut, denkt man, ach, hat's der Mose leicht gehabt, dem hat Gott so eine Natur mitgegeben. Der war ein Gigant, ein Heros, ein großer, gewaltiger. Wie hat er das Volk einen können? Das gibt's doch nicht mehr. Er sprach und die Hunderttausenden zogen mit ihm. Der war Autorität. Wir müssen ja schon kämpfen, bis eine Jungschargruppe ruhig wird. Und der Mose hat die Menschen zum Glauben an Gott führen können. Ich staune über den Mut des Mose. Ich kriege immer Herzklopfen und Angstschweiß und schlotternde Knie. Jetzt der Mose, der zog zum Pharao von Ägypten. Wissen Sie, was das war? Es war damals die Großmacht. Und da zog er zum obersten Herrscher. Und sagte zu ihm, im Namen Gottes lass mein Volk gehen. Und er lacht, wer ist Gott? Und dem Mose schlottern die Knie nicht. Er fürchtete sich nicht vor des Königs Grimm. Ach, wenn ich nur so Nerven hätte wie der, denke ich. Und dann stand Mose, nachdem er das Volk ausgeführt hatte, in der Wüste am Ufer des Schilfmeeres. Und da sieht man schon die schnelle Armee des Pharao heranrücken mit ihren Streitwagen. Und vor ihnen war Wasser und das Volk verliert die Nerven und schreit. Und der Mose sagt in dieser Glaubensgewissheit, in dieser Ruhe, fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, welches Heil der Herr heute an euch tun wird. Mose war ein Mann, der einen Namen verdient hat. Ein Kerl, der steht wie ein Felsen der Brandung. Aber das erzählt die Bibel nicht über Mose. Es steht ein ganz anderer Satz drin, der das Leben des Mose zusammenfasst. Mose war ein sehr geplagter Mann. Und in den neuen Bibelübersetzungen steht für dieses geplagt ganz richtig übersetzt drin, Mose war ein sehr demütiger Mann. Demütig, wissen Sie, was das ist? Sie sagen doch auch so oft, ja, ich kann das nicht so gut und so. Das ist noch nicht Demut, das ist ziemlich hochmütig. Weil man sich da immer noch so vorkommt, ein bisschen kann ich es ja schon. Mose war in der Tiefe seiner Person ein gebrochener Mann. Ich glaube, in solche Tiefen haben sie noch gar nie hineingeschaut, wo Mose hindurch musste. Es fing ja gleich am Anfang seines Lebens an, als er mit einem Faustschlag, da war er schon ein Kerl, den ägyptischen Fronaufseher niederstreckte. Und dann merkte er, das war falsch. Das war nicht von Gott. Und dann versucht er, den Weg Gottes zu lernen. Und der Weg Gottes geht immer nur durch den persönlichen Zerbruch hindurch. Durch das Scheitern an sich selbst. Und lassen Sie mich noch mal da einsetzen, wo unsere Geschichte heute beginnt. Da hat Mose dieses gewaltige Werk vollbracht, das Volk herausgeführt aus der Zwangsherrschaft. Wir würden heute sagen, aus Sibirien, aus den Straflagern. So war es damals aus Ägypten. Und hat sie da gebracht bis vor den Sinai. Das Werk steht kurz vor der Vollendung. Und dann muss er erleben, dass das Volk sich die Ohrringe runterreißt und sich ein Götzenbild bastelt und um dieses Götzenbild herumrennt und sagt, das ist unser Gott, dem wollen wir dienen. Und sie fallen vom lebendigen Gott ab. Das ganze Werk des Mose war doch gescheitert. Es war doch ein Fiasko. Es war doch am Ende. Und der Mose steht da und sagt, was soll ich denn tun? Sie haben sich am heiligen Gott versündigt. Ich kann ja nicht einmal mehr für dieses Volk flehen. Was soll ich denn vor Gott argumentieren? Was hat denn dieses Volk noch verdient? Der ganze Erlösungsplan Gottes ist doch gescheitert. Der Auszug war umsonst. Die Durchführung durch das Schilfmeer, es war alles umsonst. Und an dieser Stelle steht Mose und er erlebt, was Sünde ist. Vielleicht denken Sie oft gar nicht daran, was Sünde ist. Dass Sünde alles, was Gott in unserem Leben an wunderbaren, guten, neuen Wegen begonnen hat, zerstört, unwirksam macht. Dass Sünde uns von Gott trennt. Dass Sünde uns unter den Fluch stellt und uns wegstellt von Gott. Und da steht dieser Mose und sagt, was soll ich denn tun, wenn das Menschenherzen so wankelmütiges Ding ist? Ein Organ, das man so leicht versuchen und irreführen kann. Da hat es ja überhaupt keinen Wert mehr, dieses Volk zu leiten. Und
Und trotzdem gibt Mose nicht auf. Das unterscheidet ihn von uns. Wir, die dann so schnell sagen, es hat doch alles keinen Wert, nur weil wir an uns verzweifeln. Und weil wir an dem wankelmütigen Menschen verzweifeln, weil wir enttäuscht sind von Erlebnissen, die wir mit schlechten Menschen machen oder mit uns selbst, die wir doch schlechte Menschen sind. Jetzt muss ich Ihnen sagen, was das Große bei Mose war. Er hat Gott vertraut. Sonst nichts. Und dieses Wort Vertrauen, das klingt so schwach, so wie einer, der eben so aufschaut zu Gott. Er hat sich an Gott festgekrallt. So wie Sie es neulich gesehen haben in Puerto Rico, wo das Hochhaus gebrannt hat und wo der Hubschrauber kam und wo dann welche gerettet werden, die hängen sich in die Kufen hin und sagen, der einzige Weg, um dem Flammentod zu entrinnen, ist, dass ich mich da unten hinhänge mit meiner ganzen Kraft und festhalte, bis der mich absetzt an einem sicheren Ort. Auf Gott zu vertrauen, sich in Gott festkrallen, auf Gott schauen. Und tatsächlich, so stellt es dann der Hebräerbrief dar, im 11. Kapitel, in diesem Kapitel von den Zeugen des Glaubens, Mose hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Darum schlottern ihm die Knie nicht. Darum gibt er nicht auf, auch in ausweglosen Stunden. Darum hat er Autorität. Darum hat sein Weg, den er geht, eine klare Verheißung. Das ist das Große bei Mose. Und nun möchte ich nur aus diesem großen Abschnitt drei kleine Satzteile unterstreichen. In den letzten Tagen habe ich oft bei der Vorbereitung gedacht, es eignet sich nicht zum drüber predigen. Ich wollte eigentlich mich einschließen und auf den Spuren des Mose dies mir zum Gebet machen und dies mir von Gott zurufen lassen. Das gilt für Sibylle und Alec, für die ganzen kommenden Jahre. Aber für Sie alle ganz gleich, wo Sie stehen. Und doch möchte ich nun den Versuch machen, an ein paar Stellen meine ganz einfachen Anmerkungen zu machen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Wir begegnen heute vielen Menschen, die sagen, ich brauche das alles nicht. Was für dich eine große Rolle spielt. Ich brauche keinen Gott. Ich brauche kein Gebet. Ich brauche keinen Glauben. Sicher, es gibt Gott und ich will ihm auch nichts Böses tun. Aber ich muss heute in meinem Berufsleben muss ich mich ganz in Zaum nehmen, da muss ich topfit sein und da muss ich was leisten. Und ich habe sowas gebracht. Gar keine Frage, wir werden vielen solchen Erfolgsmenschen begegnen, die sagen, das ist heute wichtig, dass man Selbstvertrauen hat. Und es kann passieren, dass vielleicht jetzt einer oder andere unter Ihnen sagt, ich verstehe gar nicht, von was die reden. Ich habe doch mein Vertrauen zu mir selber. Ich kenne meine Fähigkeiten, meine Gaben, meine Möglichkeiten. Und da mutet uns die Bibel immer wieder zu, dass wir das wahre Gesicht unserer menschlichen Existenz kennenlernen. Und da steht ja da, dass selbst das fromme Volk Israel, die Gläubigen des alten Bundes, die übrigens kein bisschen schlechter waren als wir, ich meine immer, sie sind uns haushoch überlegen, solche schwachen Menschen waren. Verstehen Sie, was das heißt? Wenn wir jetzt nur sagen würden, wir kennen die Sibylle und wir kennen ja auch den Alex, sie waren ja da und wir trauen denen schon einiges zu, darum senden wir sie, dann hätten wir auf Sand gebaut. Wenn wir nur mit dem menschlichen Können und Vermögen, mit dem menschlichen Willen rechnen, hat es überhaupt keinen Wert. Und das ist dem Mose spätestens in dieser Stunde dort am Fuße Sinai vergangen, als er merkt, wie selbst gläubige Leute, die Gott dienen wollten, mit ganzer Hingabe
plötzlich von einer Stunde zur anderen zu abtrünnigen Gottes werden, zu Götzendienern. Wenn das so gefährlich ist, wenn wir solche schwankenden Grashalme sind, worauf kann man denn dann noch bauen? Und da hat Mose auch kein Selbstvertrauen mehr. Ich warne sie vor diesem Weg. Ich weiß, sie hätten gerne mehr Selbstvertrauen. Nicht das Selbstvertrauen, wo sie auf sich blicken, ist der Ausweg, sondern das, was Mose sagt. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und wir können mit diesem Satz gar nichts anfangen. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal so gebetet haben. Haben Sie schon mal gebetet? Lass mich deine Herrlichkeit schauen. Der Mose sagt, an mir und meinem Leben ist nichts. Und da ist und um nur Enttäuschung. Und es war ja auch so, dass er nicht einmal in das verheißene Land hinein darf, weil er selber Gott untreu wurde. Herr, lass mich in dieser Welt der Enttäuschung, in dieser Welt der Entmutigung, in dieser Welt des Versagens und der Untreue, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und was meint er denn? Wir haben immer vielleicht manchmal beim Bibellesen hier so den Eindruck, als ob Mose irgendetwas Verbotenes sich wünscht. Und dabei ist das nur bei uns so. Wir haben ja manchmal diese Neugier, dass wir etwas bei Gott ergründen wollten, etwas von diesem heimlichen Wissen. Wenn ich dran denke, wie in den Hauskreisen und in den Jugendgruppen manchmal bis tief in die Nacht hinein diskutiert wird, wo man meint, mit Gedankendiskussionen das Wesen Gottes ergründen zu können. Da will man wie durch ein Guckloch hineinspähen. Aber das wusste Mose, wenn ich einen Kopf hätte, ein Gehirn wie ein Ozean, ich könnte die Geheimnisse Gottes nicht fassen. Er will nicht Gott fassen. Er will nicht Gott verstehen. Was will er denn? Er will seine Herrlichkeit sehen. Was ist die Herrlichkeit Gottes? Dies, dass Gott ihn, den Mose und dieses Volk geschaffen hat, dass Gott in seiner Treue zu seinem Volk steht, dass es ein liebender und ein erbarmender Gott ist. Herr, lass mich deine Liebe sehen, deine Güte, deine Freundlichkeit, sonst nichts. Und das ist was völlig anderes als unsere wunderfitzigen Gottesdiskussionen, die wir haben. Lass mich doch in dieser Welt wieder einmal erquickt werden, dass ich weiß, Herr, du gibst mich nicht auf. Und das ist tatsächlich bei uns heute so selten geworden in unserer Welt, dass da Menschen nicht bloß sich in Gott versenken und die noch wissen, da ist irgendeine Gotteskraft. Ich muss wissen, was hat Gott mit mir vor? Wissen Sie das? Sie müssen das doch wissen, nicht bloß, wenn Sie vor einer schweren Krankheitsperiode stehen, vor einer Operation. Sie müssen das doch wissen, nicht bloß, wenn es zum Sterben geht. Sie müssen doch das wissen, mitten im Gedränge Ihres Berufstages, wo die Sorgen über Sie hineinstürmen. Sie müssen doch wissen, was hat Gott mit mir vor? Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Ich will doch nicht große, lange Erörterungen über das Wesen Gottes im Besonderen, seine Existenz im So-Sein und Dasein hören. Ich will wissen, was Gott mit mir macht. Trägt er mich, hält er mich, geht er mir voran, führt er mich, leitet er mich. Und da spitzt sich doch die ganze Existenzfrage des Mose dort am Sinai drauf zu. Was passiert jetzt mit dem Volk? Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Also das gleiche Wort, was da steht in der Weihnachtsgeschichte, die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Da geht's nicht bloß um einen Lichtglanz, sondern Herr, deine Güte, deine Größe, deine Liebe, die mich umfängt. Und ich wollte, dass die Herrlichkeit Gottes ihnen leuchtet. Lass leuchten dein Angesicht. So lassen wir sie nachher aus dem Gottesdienst weg. Lass leuchten dein Angesicht vor ihnen her, dass sie nicht hinstarren dort, wo ihr Leben so traurig und so mutlos dahingeht, sondern ich schaue die Herrlichkeit Gottes und ich weiß, er zieht mir voran und er führt mich. Zweitens, was ich unterstreichen will, es ist Raum bei mir auf dem Felsen. Gott hat ja diese Bitte abgeschlagen. Man darf seine Herrlichkeit
nicht sehen. Gott wohnt in einem Lichte, da niemand zukommen kann. Doch, stimmt nicht ganz, Glaubende dürfen in der Stunde ihres Sterbens die Herrlichkeit Gottes schauen, wie sie es gar nie in dieser Welt getan haben. Wir werden ihn sehen, wie er ist, von Angesicht zu Angesicht. Machen Sie bitte bei gläubigen Christen die Todesstunde nicht zur Trauer, sondern zur Freudenstunde. Wenn einer vollendet, eingeht zu seines Herrn Freude. Ich darf ihn schauen. Es gibt ja eine Sehnsucht, die wir immer wieder bei glaubenden Christen auch kennen. Ich möchte, nachdem ich die ganze Not dieser zerstrittenen Welt erlebt habe, dieses Zerstören und dieses Enttäuschtwerden und bei mir selber dieses immer wieder fallen und versäumen und Fehler tun und ungehorsam sein. Lass mich deine Herrlichkeit sein. Lass mich verwandelt werden in dein neues Bild hinein sogar. Ich möchte gleich sein deinem verklärten Leibe. Aber in dieser Welt dürfen wir das Angesicht Gottes nicht schauen. Jesaja hat ja nur einmal den Saum des Gewandes Gottes gesehen. Nur den Saum. Und er schrie auf, Herr, jetzt musst du meine Lippen reinigen. Das war ihm plötzlich so bewusst geworden, wie viel Unnötiges und Blödes und Unfug er geredet hat mit seinen Lippen. Herr, vergib mir, reinige meine Lippen. Ich darf die Herrlichkeit Gottes nicht sehen. Wir sind ja Augenmenschen. Wir wollen alles mit den Augen haben. Darum verwehrt uns das Gott. Aber dann sagt er, Mose, da ist ein Plätzlein. Und dann nimmt er ihn hinauf und stellt ihn mitten in dem Sinai-Massiv in eine Felsspalte hinein und sagt, da ist dein Plätzlein, da darfst du stehen. Ist das bloß bei Mose so oder ist das wirklich so? Da haben gläubige Christen immer wieder dieses Bild genommen und haben schöne Lieder drüber gedichtet. In der Felsenkluft geborgen, sicher vor des Sturms Gebraus, wenn die Sonnenhitze brennt, mir ist genug, dass ich ein Plätzlein ganz nah bei Gott habe, wo er seine Hand über mir hält und wo er mir einen Felsenboden gibt, auf dem ich feststehen kann, ob das in der Angst ist, in den Kämpfen dieser Welt, in den Unruhen, die geschehen mögen. Ich bin ganz sicher und fest, weil Gott mich birgt unter seinem großen Schutz. Und ich meine auch, dass das Lied, das manche von Ihnen kennen, drauf zurückgeht, Fels des Heils, geöffnet mir. Du, Jesus, gibst mir auch in all der Unruhe der Welt diesen Platz in der Felsenkluft, wo ich sicher und geborgen stehen kann. Und das genügt. Das macht mich sicher und ruhig und geborgen und mutig. Noch das Dritte. Du darfst hinter mir hersehen. Gott hat den Blick verwehrt, Auge in Auge, aber du darfst mir nachsehen. Und Gott ruft dem Mose noch einmal zu, dass er auch in diesen kommenden Wüstentagen, die voll sind von schwierigen Proben und von Kämpfen und von Ringen, du wirst erfahren, ich bin ein gnädiger Gott. Es ist gleichsam ein Seismometer, so ein Messer für die Beben, dass die Christen nicht mehr wissen, was Gnade ist. Das ist schlimm. Wenn man nicht mehr weiß, wie diese überwältigende Güte und Liebe Gottes gerade da erfahren wird, kein Mensch handelt so. Wie der erbarmende Gott, das ist sein Name, sein Firmenschild. Ich will mich erbarmen eines Volks, das meiner nicht wert ist, das Gott mit Füßen tritt. Ich erbarme dich meiner. Uns wird uns da immer wieder klar, was wir der Welt und der Welt der Religionen zu predigen haben. Nicht das Nirvana, sondern Gott kennt dich. Gott sucht dich. Gott liebt dich. Du darfst mir hinten nachsehen. Und wenn wir einmal von Mose her die Geschichte sehen, wie das weiterging über David und über die Könige, über Hiskia und wie sie alle hießen, und wo dann nachher im Neuen Testament die Jünger dastehen und sagen, wir sahen seine Herrlichkeit, wir haben es gesehen. Gar nicht im Lichtglanz auf dem Hirtenfeld,
sondern in dem Angesicht Jesu von Nazareth. Da war die ganze Fülle Gottes drin. Da, wo er sich zu den Müden heruntergebeugt hat, wie er die große Sünderin genommen hat und ihr die Schuld vergeben hat, wo er neben sich dem Schächer noch zusprach, heute wirst du mit mir im Paradiese sein, da wird die Herrlichkeit Gottes für uns sichtbar. So ist Gott. Wir sehen sie im Angesicht Jesu Christi, so sagt später der Paulus im Korintherbrief. Die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu. Und wir dürfen sie sehen. Jetzt blicken sie auf aus den Stunden der Entmutigung und der Traurigkeit. Blicken sie auf ins Angesicht Jesu. Und das haben die Christen immer so gemacht, dass sie dann Jesus gern in der Dornenkrone angeschaut haben. Mit den Spuren seines Leidens. Das ist ja nicht erquickend und schön. Das erinnert uns daran, wie Gott herrlich ist, dass er sich erbarmt der Gescheiterten, dass er mich nicht verstößt, auch wenn meine Schuld gen Himmel schreit, dass er mit unendlicher Barmherzigkeit sich meiner erbarmt. Und nun geht's noch viel wunderbarer weiter. Dass Paulus dann sagt, und nun spiegelt sich in unserem Leben die Herrlichkeit Gottes. Und wir werden verwandelt immer mehr in dieses Bild, in den Strahlenglanz Gottes hinein. Wenn ich mein Leben ansehe, kriege ich einen Abscheu. Was da alles kommt, angefangen von der Fantasie bis in mein Herz hinein. Vielleicht kommt das davon her, dass wir immer diese schrecklichen Dinge der Welt in uns hineinsaugen, die grauenvollen Dinge, das, was uns verbittert. Und was uns auch im Hass so eifernd macht. Liebe Schwestern und Brüder, lasst uns das aufnehmen, die Herrlichkeit Gottes. Gott, der da hieß, das Licht aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben. Einen Schein, dass durch uns entstünde die Erkenntnis Gottes. Im Angesicht Jesu Christi, dass Menschen durch uns hindurch die Herrlichkeit Gottes schauen. Obwohl doch unser Leben voll ist von Versäumnis und Schuld und Schmutz. Aber weil etwas von der Herrlichkeit Gottes widerstrahlt, die wir im Glauben geschaut haben. Mose hat es an sich gar nicht gemerkt. Er ging hinunter und das Volk sagt, ich kann in dein Gesicht nicht sehen. Da spiegelt sich etwas von der Größe Gottes. Wenn wir euch senden, Sibylle und Alec, nicht wegen euch, sondern weil Gott treu ist und weil ihr berufen seid, die Herrlichkeit Gottes zu schauen und dann Menschen davon zu erzählen. Liebe Schwestern und Brüder, das ist das, was wir vor uns haben. Und dann war der Weg frei für Mose. Du kannst gehen durch die Wüste. Fürchte dich nicht. Mehr brauchst du nicht für den Weg deines Lebens. Amen.